Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Heute geht es bei uns wieder mal um Wiesbadens Vergangenheit als Kurstadt. Man erinnert sich hierzulande ja gern an die ruhmreichen Zeiten und besonders gern an die berühmten Gäste, die diese Stadt mit ihrer Anwesenheit beehrt haben. Da gab es zum Beispiel im Jahre 1814, also vor genau 200 Jahren, einen großen Geist, der in dem kleinen Ort mit seinen 3.500 Einwohnern reiste, um hier eine Kur zu machen. Es war Johann Wolfgang von Goethe. Vom Alter beschwert, ausgebrannt und erholungsbedürftig hatte er sich gefühlt, als er zu seiner strapaziösen Kutschenfahrt von Weimar nach Wiesbaden aufbrach. Und kaum war er unterwegs, sah er nach einem heftigen Regen einen Himmelsbogen, den er als gutes Omen deutete. Und sogleich dichtete der berühmte Mann:
Phänomen. Wenn zu der Regenwand Phöbus sich gattet, gleich steht ein Bogenrand farbig beschattet. Im Nebel gleichen Kreis sehe ich gezogen, zwar ist der Bogen weiß, doch Himmelsbogen. So sollst du, munterer Greis, dich nicht betrüben, sind gleich die Haare weiß, doch wirst du lieben.
In Wiesbaden angekommen, quartiert sich Goethe im Adler in der Langgasse ein, dem ersten Haus am Platz. Aber da ist es ihm nach kurzer Zeit zu laut und zu heiß und er wechselt zum Hotel Bären. In welchen Ort kam der große Dichter eigentlich? Wie sah Wiesbaden vor 200 Jahren aus? Das weiß Carsten Eichner, der über berühmte Wiesbadener und Wiesbaden-Besucher ein Buch geschrieben hat.
Wiesbaden war damals noch nicht die Weltkurstadt, die sie Ende des 19. Jahrhunderts war. Anfang des 19. Jahrhunderts hatte Wiesbaden gerade mal ein paar tausend Einwohner. Es kamen auch nur ein paar tausend Badegäste, also kein Vergleich zu dem, was es dann wenige Jahrzehnte später war. Wiesbaden hatte auch noch nicht die Ausdehnung, wie wir sie heute kennen. Es war eigentlich im Wesentlichen das historische Fünfeck. Also da drin bewegte sich das Leben, da spielte sich das ab. Und als große Besonderheit 1810 wurde das neue Kurhaus damals gebaut von Christian Zeiss. Das war damals also State of the Art, würde man sagen, der Inntreff der modernen Badegesellschaft. Aber der Rest der Stadt war doch eher noch mittelalterlich oder frühneuzeitlich geprägt, mit sehr engen Gassen. Es war alles noch etwas betulich und also kein Vergleich zu dem modernen Badeleben, wie man es dann wenige Jahrzehnte später hatte.
Gab es damals eigentlich auch noch die Schweine, die durch die Grabenstraße getrieben worden sind?
Das kann ich Ihnen so nicht beantworten, aber ich kann mir das durchaus gut vorstellen. Also es muss schon noch recht rustikal gewesen sein, das Ganze. Und man hat dann ja erst Christian Zeiss, der Stadtbaumeister, war ja der Erste, der dann angefangen hat, im Grunde diese moderne Weltkurstadt zu formen, neue Alleen anzulegen. Die Wilhelmstraße ist ja das prächtigste Beispiel. Das Kurhaus zu bauen, das Erbprinzenpalais, dann, das sind ja alles Renommierbauten, die in dieser Zeit entstanden sind. Und zumindest das Kurhaus hat ja auch schon Goethe erlebt.
Ja, er kam also dann in den kleinen Ort zur Kur. Und wie ist es ihm denn da ergangen?
Ja, für Goethe war der Aufenthalt hier, man kann wirklich sagen, ein Jungbrunnen. Er hat die Zeit sehr genossen, er brauchte diesen Kuraufenthalt. Freunde von ihm haben ihn ja überzeugt, hierher zu kommen. Er kannte bisher die böhmischen Bäder. Aber jetzt mal wieder an den Rhein, an den Main zu fahren, das kam eigentlich erst in diesem Jahr dann wieder zur Sprache. Man darf nicht vergessen, es war praktisch das Ende der napoleonischen Ära. Napoleon war gerade besiegt worden. Man konnte jetzt also wieder in dieses Gebiet fahren, was vorher noch französisch besetzt war. Und das gab für Goethe dann letztendlich auch den Ausschlag, sozusagen seine alte Heimat einmal wiederzusehen und eben nach Wiesbaden zu kommen und ja, sozusagen den nostalgischen Besuch eigentlich mit einer Badekur zu verbinden.
Und was hat er denn nun gemacht hier in Wiesbaden, also die Badekur? Und was hat er sonst noch gemacht?
Ja, er hat sich sehr gut in das Badeleben integriert. Also er hat eigentlich alles mitgenommen, was man so als Tourist, als Badegast der damaligen Zeit gemacht hat. Er hat also diese Badeanwendung sehr genossen, hat das auch sehr konsequent gemacht. Er ist viel spazieren gegangen mit seinen Freunden. Er hat sich alles angeguckt, was anzuschauen war. Es war ja nicht allzu viel, also man war schnell durch in Wiesbaden. Man hat Ausflüge in die Umgebung gemacht. Man ist auf den Geißberg gestiegen, hat dort oben kräftig gezecht, den guten Wein genossen. Man hat Ausflüge in die Umgebung gemacht. Man ist in den Rheingau gefahren. Man ist zum Rochusfest nach Bingen gegangen. Also es gab schon genügend Abwechslung eigentlich, um dieses Badeleben auch angenehm zu gestalten.
Goethe hat ziemlich viel Bekannte in Wiesbaden gehabt oder gewonnen. Da zum Beispiel den Herrn Kramer.
Ja, war der Oberbergrat Kramer. Und natürlich für Goethe, der ja Minister in Weimar war, dann ein entsprechender Ansprechpartner. Gerade über die Geologie kam man natürlich sehr schön zusammen. Und Goethe hat ja hier auch eifrig Gestein gesammelt, hat das immer aufgelesen, mitgenommen und hat das dann später gut verpackt und seinem Sohn nach Weimar geschickt. Und der arme August Goethe, der durfte das Ganze dann katalogisieren und für seinen Vater also das alles aufnehmen und in die Sammlung integrieren. Ja, mit Kramer hatte er einen sehr guten Austausch natürlich. Er hat hier auch andere Leute kennengelernt, Bernhard Hundeshagen zum Beispiel, den Bibliothekar und Architekten. Und den hat er des Öfteren besucht und mit ihm eben Fachgespräche geführt. Er hat sich die Bibliothek zeigen lassen, die damals noch im alten Schloss untergebracht war. Also dieses Wiesbadener Stadtschloss, wie wir es heute kennen, das stand damals ja auch noch nicht. Das ist erst ein paar Jahrzehnte später gebaut worden. Ja, und so hat Goethe eigentlich auch den Austausch gesucht mit Leuten, mit interessanten Leuten und hat also auch geistig von diesem Aufenthalt sehr profitiert natürlich.
Goethe nimmt seine Badekur ernst. 25 Tage bleibt er in Wiesbaden, an 22 Tagen macht er die Kur und er ist des Lobes voll. Das belegen Auszüge aus seinen Notizbüchern und Briefen. Daraus liest jetzt der Wiesbadener Schauspieler Bernd Ripken.
Ich wohne allerliebst, aber teuer, esse gut und wohlfeil. Den Kursaal mit Tafelreihen ausgerichtet zu sehen, woran köstlich gespeist und getrunken wird, das ist so was, wonach man lüstern sein könnte. Das erquickliche Schwalbacher Wasser und die warmen Bäder wirken schon so gut auf mein ganzes Wesen, dass ich mir das Beste verspreche. Der Anblick des Rheins und der Gegend umher ist freilich etwas einzig Schönes. Es ist völlig ein Märchen. Köstliche Weine und schönstes Essen. Lob der Gemüse, Wirsching und Kohlrabi, wie ich sie in vielen Jahren nicht gegessen habe. Allerlei gute Bissen wurden genossen, Artischocken, sodann zum Nachtisch frische Mandeln, Maulbeeren und dergleichen, das ich in vielen Jahren nicht geschmeckt.
Goethe hat einen prall gefüllten Terminkalender. Nach dem Bade und dem Genuss des Schwalbacher Wassers trifft er alte und neue Bekannte, darunter den bereits erwähnten Oberbergrat Kramer und den Bibliothekar Hundeshagen und den Antiquitätensammler von Gernheim. Darüber hinaus erkundet der Dichter die Gegend und gerät ins Schwärmen.
Man bedarf in Wiesbaden nur einer Viertelstunde des Steigens, um in alle Herrlichkeiten der Welt zu blicken. Gebaut wird hier sehr viel. Es gibt Straßen, die der größten Stadt Ehre machen würden. Wiesbaden liegt in einem weiten Tal, das vorwärts nach Süden von Hügeln, nordwärts von Bergen begrenzt wird. Besteigt man die letzteren, so hat man eine unendliche und höchst schöne Aussicht. Wenn man von der Höhe über Wiesbaden den Rhein sieht, von Oppenheim herab bis Mainz vorbeifließen und wie er dann gegen Elfeld die große Aue in sich fasst und weiter hinab die Reihe von Ortschaften, der Johannesberg und bis Bingen die Landschaft erscheint, so weiß man doch, warum man Augen hat. Dies zu erfahren war mir sehr nötig. Erde, Himmel und Menschen sind anders. Alles hat einen heiteren Charakter und wird mir täglich wohltätiger.
Goethe besucht auch öfter den Rheingau und folgt einer Einladung der Familie Brentano in ihr Sommerhaus in Winkel. 8 Tage ist er dort. Wie es so gewesen ist mit dem berühmten Herrn, hat die Gastgeberin Antonia von Brentano später notiert. Und wer heute einen Ausflug ins Brentano-Haus unternimmt, der kann sich von Angela von Brentano erzählen lassen, ob Goethe ein gern gesehener Gast war.
Man hat sich natürlich geehrt gefühlt, dass so ein berühmter Gast hier ins Haus kam. Aber ich glaube, man war auch genauso froh wieder, wie er weg war. Denn Goethe war ja nicht gerade ein sehr beliebter Gast oder ein sehr angenehmer Gast. Er war in seinem Alter recht schwierig. Er hatte seine Mucken und Launen. Und Toni als Gastgeberin musste das dann des Öfteren ausbaden.
Sie haben ja die Tagebuchaufzeichnungen von Toni, worin sie ihre Eindrücke für die Ewigkeit festgehalten hat, für die Nachwelt, für die Interessierte. Was schreibt sie denn darin?
Ja, sie schreibt, dass in der Zeit, als Goethe hier war, seine Vergötterung angefangen hatte. Also, dass er praktisch Starallüren hatte und so hat er sich auch benommen. Er hat sich zum Beispiel den Teller immer fürchterlich voll Speisen geschaufelt, ohne was anzurühren. Oder er hat an dem Personal rumgemeckert. Aber er konnte dann vom Rheinwein unverschämt viel trinken und das hat das Ganze dann ausgebügelt.
Was können Sie uns denn noch erzählen über den Aufenthalt Goethes hier im Brentano-Haus? Wie lange ist er denn überhaupt hier gewesen und was hat er hier gemacht? Was ist darüber bekannt?
Also er kam von Wiesbaden her, wo er gekurt hatte vorher, am 1. September 1814 an und war dann mit Zelter, mit dem Komponisten Zelter hier, der war schon angekommen vorher. Und da haben sie sich hier getroffen und Goethe blieb bis zum 8. September. Und dann fuhr er wieder nach Wiesbaden bzw. nach Frankfurt zurück. Und er hat sehr am Leben hier teilgenommen. Er hat also von hier aus viele Ausflüge unternommen. Er ließ dann natürlich immer anspannen, denn wie Toni es auch sagt, zum Gehen bequemte er sich nicht gerne. Und er hat dann auch Bauernregeln gesammelt. Er ist hier in den Wingerten, in den Weinbergen rumgelaufen. Er hat sich die Kirche angeguckt und da verschiedene Bräuche kennengelernt. Er hat Ausflüge nach Schloss Vollraths gemacht, nach Johannesberg, rüber auf die andere Rheinseite, nach Ingelheim, zur Kaiserpfalz und so weiter. Also er war schon recht rege und sehr interessiert und hat natürlich nebenbei auch gearbeitet. Goethe war ja ein Workaholic, kann man durchaus sagen. Er stand ja sehr, sehr früh auf mit dem ersten Hahnenschrei und hatte bis zum Frühstück dann schon sein erstes Pensum erledigt, inklusive auch eines kleinen Morgenspaziergangs, wo er sich in einen weißen flanellten Schlafrock warf und dann die Hände auf dem Rücken verschränkt den Laubengang entlang wandelte. Aber auch dann hat er wieder seine Allüren an den Tag gelegt. Man durfte ihn nicht ansprechen, man durfte ihm überhaupt nicht in die Quere kommen, weil er dann in seinen Gedanken sonst gestört wäre.
Hat er diese Allüren ständig an den Tag gelegt oder ist er mit anderen Leuten anders umgegangen?
Also er muss wohl 2 Gesichter gehabt haben. Es gibt Berichte und Briefe und Erzählungen, die sagen, dass wenn er im privaten Kreis war, mit der Familie zusammen oder auch mit 2, 3 Freunden, dass er ein ganz, ganz liebenswerter Mann gewesen sein muss. Ich habe gerade ein Buch auch gelesen über ihn als Großvater. Er muss ein grandioser Großvater gewesen sein. Aber so wie es offiziell wurde, gerade bei Hofe oder eben mit gleichgestellten Persönlichkeiten oder dergleichen, dann hat er eben den Herrn rausgekehrt, so nach dem Motto, lasst keinen anderen Goethe neben mir sein und hat dann so seine hochnäsige Art an den Tag gelegt.
Es ist eigentlich erstaunlich, dass er das nötig hatte. Er war ja immerhin, also wir sprechen jetzt von der Zeit, in der er hier war, da ist er ja gerade 65 Jahre alt geworden, dass er das in diesem Alter noch nötig hatte, sich so zu gerieren.
Ja, er hat es scheinbar auch nie anders gekannt. Er wurde ja immer hofiert und immer bevorzugt behandelt. Und ich weiß nicht, das liegt vielleicht im Naturell des Menschen dann auch, dass man sich das selber angewöhnt, dann so zu reagieren und zu agieren, weil man es einfach nicht anders kennt.
Die Frage ist natürlich auch, hat er jemals wieder Worte bekommen? Schreibt Toni darüber etwas, dass sie ihm mal Kontra gegeben hätte?
Nein, eher andersrum, umgekehrt. Da gibt es auch eine Episode, die Toni beschreibt. Bei einem Essen, wo sie zusammen am Tisch saßen, ist einem Bedienten oder einer Bedienten ein Missgeschick passiert. Ist was vom Teller gefallen oder irgendetwas. Und Toni sprang sofort auf, um Beistand zu geben und zu helfen. Und Goethe hat sie dann am Ärmel festgehalten und hat gesagt, man muss nicht immer und überall Hausfrau sein wollen.
Also sie hat sich nicht getraut, mal zu sagen, was meckern Sie eigentlich
nein,
immer
Gottes rum Willen,
und was, warum schmeckt Ihnen das schon wieder nicht, was wir hier auftischen und so weiter. Das hat sie alles nicht gemacht.
Nein.
Schade. Gibt es sonst noch etwas in den Tagebüchern von Toni, was wir unbedingt und dringend wissen sollten?
Eigentlich weniger. Das, was ihr am meisten aufgefallen war, waren seine Tischsitten eben, dass er unmäßig viel trinken konnte. Es ist ja auch überliefert, dass er zum ersten Frühstück schon eine halbe Flasche Madeira trank. Und dass der Franz, also der Gastgeber, dass der ihm oft eine Freude gemacht hat mit einem Fässchen Wein. Also nicht Fläschchen, sondern Fässchen Wein.
Türkisches Schenkenlied. Setze mir nicht, du Grobian, mir den Krug so derb vor die Nase. Wer Wein bringt, sehe mich freundlich an, sonst trübt sich der Elfer im Glase. Du zierliches Mädchen, du komm herein, was stehst du da auf der Schwelle? Du sollst mir künftig der Schenke sein. Jeder Wein ist dann schmackhaft und helle.
Das Goethe-Lied in der Vertonung von Felix Mendelssohn Bartholdy wurde gesungen vom Männerkammerchor Wiesbaden-Sonnenberg unter der Leitung von Holger Wittgen. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und unser Thema ist Goethes Besuch in Wiesbaden vor 200 Jahren. Tja, und für die heutigen Wiesbadener ist dies ein Grund zu feiern. Die Sonnenberger hatten sich etwas Besonderes ausgedacht. Wer sich vor ein paar Wochen dem Garten des Café Hahn näherte, erlebte eine fröhliche Gemeinde, Texten und Chören lauschend und alle hatten eine große Tasse in der Hand. Was hatte das zu bedeuten? Das erklären jetzt Organisator Holger Schlosser und Chorleiter Holger Wittgen.
Wir haben versucht, das Thema Goethe als ein Projekt für die Kulturtage Sonnenberg mit meinen beiden Chören zu bearbeiten. Das war eine Anregung eines Sängers, der irgendwann mal den Hinweis gegeben hat, da war doch Goethe, da gibt's doch irgendwie was wir mitmachen könnten. Überleg doch mal, ob wir daraus ein quasi Themenkonzert machen könnten. Das haben wir in den letzten Jahren schon öfter mit beiden Chören gemacht. Und dann haben wir angefangen, mal einfach so zu lesen. Was gibt's denn da? Was ist passiert? Also man schaut Tagebücher nach, man über Internetrecherche findet man was zu Goethe in Wiesbaden. Und auf eine Sache war ich gestoßen, nämlich, dass Goethe vermerkt, ich glaube, es war im Tagebucheintrag, dass er an seinem Geburtstag eine Tasse Schokolade mit Abbildungen der Gegend geschenkt bekommen hat. Da dachte ich, das ist so eines der kleinen Dinge, die man um die Musik drumherum machen könnte, wenn man eben nicht nur ein Konzert macht, sondern eine etwas aufwendigere Veranstaltung versucht, in diese Kulturtage Sonnenberg mit einzubringen. Und habe relativ schnell Spaß an der Idee gefunden und habe dann gedacht, wie setzt man das um? Und mich da so ein Stückchen schlau gemacht. Wir haben eine liebe Grafikerin, die für uns solche Dinge auch dann schnell abwickeln kann. Und so haben wir eine Goethe-Tasse produziert und haben gesagt, wir brauchen wahrscheinlich nicht alle Goethe-Tassen für das Konzert. Und wer könnte mit uns sowas mitmachen? Und da war das Café Hahn für uns ein Ansprechpartner hier in Sonnenberg, die Tassen im Vorfeld verkauft haben, natürlich auch ein bisschen Werbung für uns gemacht haben dabei, die uns dann den Garten, ihren Garten als die erste Station für ein Stationenkonzert zur Verfügung gestellt haben. Und dann haben wir es noch versucht, ein bisschen kulinarisch auch schon im Vorfeld noch zu bearbeiten, das Thema, die sich dann darauf eingelassen haben, die Wochen vorher ein Goethe-Gedeck anzubieten. Einen Kirschkuchen und eine Tasse Schokolade als Goethe-Gedeck.
Das ist richtig gut angekommen. Wie viele Tassen sind denn insgesamt verkauft worden? Haben Sie einen Überblick, Herr Schlosser?
250 Tassen haben wir verkauft.
Und wie viele haben Sie überhaupt herstellen lassen?
316.
Das war schon mal der Auftakt dieser Veranstaltung, die Sie gemacht haben an diesem Sonntag. Und wie ging es denn dann weiter? Also die Hauptpfeiler des Programms waren, nachdem man seinen Kakao getrunken hatte, man konnte Texte hören von Goethe und man hat Lieder gehört. Und Sie waren auch zuständig für die Musikauswahl.
Ja, die Musikauswahl, das lief dann so, dass wir mal geschaut haben, einige Lieder kennt man, dann hat man auch parat, dass das ein Goethe-Text ist. Dann haben wir gezielt gerade beim Männerchor geschaut, welche Lieder haben wir schon gesungen oder kennen wir oder haben wir auch die Noten davon, wo es um Goethe-Texte geht. Für die Frauen hatte ich wenig Repertoire da. Da bin ich dann, wie ich das gerne mache, ins Deutsche Zentrum für Chormusik nach Limburg gegangen, da eine Präsenznotenbibliothek und habe schlicht und ergreifend viele verschiedene Komponisten durchgeschaut, um zu schauen, finde ich irgendwo einen Goethe-Text. Und dann beurteilt man die Literatur, kann man das mit den Chören gut aufführen und haben einige spannende Dinge neu entdeckt. Dass wir eben nicht nur im Bereich Mendelssohn und Zeitgenossen hängen geblieben sind, sondern durchaus auch in die zeitgenössische Schiene gegangen sind und dort Literaturvertonungen von Goethe gefunden haben.
Welches waren denn die spannendsten Funde?
Ein spannender Fund ist eine Szene aus Faust für Frauenchor von Joachim Frank gewesen. Ein sehr, ich möchte fast sagen, fast wuchtiges Stück, was wir allerdings dann nur mit einer kleinen Frauenbesetzung aufgeführt haben. Aber ich denke, das war sehr spannend. Und das dürfte der Liebling, zumindest im Frauenchor geworden sein, das Gedicht Ich denke dahin, in einer Vertonung von Theresia Schlechtriem, eine zeitgenössische Komponistin.
Sie hatten ja die Idee eines Spaziergangs und zwar sind Sie vom Café Hahn dann zum Hofgartenplatz gegangen. Wie hat sich das denn bewährt?
Die Idee war letztendlich auch bei Goethe. Der ist ja nach Sonnenberg auch gekommen und er ist ein Wanderer gewesen. Er sagt über seinen Freund Zelter selbst an einigen Stellen, er ist ein furchtbarer Fußwanderer. Also Goethe ist zu Fuß unterwegs gewesen. Und das war die Idee zu sagen, wir zeichnen das ein bisschen nach, den Weg von Wiesbaden nach Sonnenberg. Und dann muss man das sich natürlich auf einen kurzen Weg begrenzen, weil man nicht die ganze Strecke dann letztendlich in einem solchen Stationenkonzert schafft. Und dann haben wir geschaut, wo sind schöne Plätze, wo man was machen kann. Und da bot sich der Hof des Seniorenheims Vitanas an als eine Station und danach die obere Hofwiese und zum Schluss der Rückseite des ehemaligen Hofhauses, die uns zur Verfügung gestellt wurden. Da wollten wir auch noch ein bisschen Wein trinken. Wir hatten 2011er und einen Goethewein 2012 vom Schloss Vollraths.
Die Resonanz war sehr gut. Die Zuschauer haben sich gefreut. Und welchen Eindruck haben Sie? Waren das Leute, die sich vorher schon mit Goethe befasst hatten? Oder waren das Sonnenberger, die gesagt haben, da wollen wir mal gucken, was unsere Leute hier machen und jetzt ein Interesse an Goethe bekommen haben? Wie schätzen Sie das ein? Haben Sie da eine Erfahrung oder ein Gefühl?
Ich denke sowohl als auch. Wir haben uns darüber gefreut, dass wir sehr viele neue Gesichter gesehen haben, die wir in Sonnenberg in Konzerten noch nicht erlebt haben. Wir haben auch neues Publikum vorgefunden und herzlich begrüßt. Also ich denke, es war eine gute Mischung und ich will nicht sagen, dass wir gezielt das Bildungsbürgertum angesprochen haben, aber der Anspruch, der mit der Idee verbunden war, ist sehr gut angenommen worden und wir haben gesehen, das Publikum hat es gutiert.
Trinklied. Solange man nüchtern ist, gefällt das Schlechte. Wie man getrunken hat, weiß man das Rechte. Nur ist das Übermaß auch gleich zu handen. Hafis, o lehre mich, wie du's verstanden. Denn meine Meinung ist nicht übertrieben. Wenn man nicht trinken kann, soll man nicht lieben. Doch sollt ihr Trinker euch nicht besser dünken. Wenn man nicht lieben kann, soll man nicht trinken.
Am 28. August hat Johann Wolfgang von Goethe Geburtstag. Es ist der 65. und der wird groß gefeiert. Es fängt schon mal gut an.
Frau Antonia Brentano hatte heute früh von Winkel 10 Flaschen des echtesten Weines gesandt. Schlosser überbrachte gleichfalls früh eine ungeheure Schachtel mit Artischocken, Früchten und Blumen. Eine Schokoladentasse mit hiesigen Gegenden darf ich wohl auch nicht vergessen.
Zum Mittag ist der Geheimrat in das Biebricher Schloss eingeladen. Gastgeber ist Herzog Friedrich August. 200 Jahre später, also heute in 3 Tagen, soll dieses Ereignisses mit einem glanzvollen Festakt gedacht werden, und zwar von der Casino-Gesellschaft. Der Vorsitzende Georg Schmidt von Rhein verrät, was geplant ist.
Ja, Goethe war zu seinem 65. Geburtstag 1814 hier in Wiesbaden und hat dann diesen Geburtstag zusammen mit dem Herzog Friedrich August unten in der Rotunde des Biebricher Schlosses gefeiert. Und wir haben gedacht, da sich das dieses Jahr zum 200. Male jährt, wir sollten das auch mal nachfeiern. Und deshalb werden wir am 28. August, das ist der Tag, hier in der Casino-Gesellschaft einen Festakt haben, der die Feier so ein bisschen nachstellt. Und ja, im Einzelnen sieht das so aus, dass der Vertreter des hessischen Ministerpräsidenten, ist ja praktisch der Nachfolger vom Herzog, dann ein paar gute Worte zu diesem Festakt spricht. Und dann tritt ein Duo auf, das sind 2 Schauspieler. Der eine spielt den Goethe und der andere spielt den Herzog Friedrich August. Und die unterhalten sich dann darüber, wie Goethe es hier in Wiesbaden gefällt und was er so vorhat und was er eigentlich macht. Und dieses Gespräch dauert etwa 1,5 Stunden und das Drehbuch hat der Dr. Faber geschrieben und der ist ja ein Goethe-Kenner par excellence. Und von daher ist das so der Mittelpunkt des Festaktes und das wird dann umrahmt von Musik, die aus der Musikschule kommt. Und da haben wir eine Sopranistin und einen Klavierspieler, die dann so ein bisschen das begleiten. Und zwischendurch gibt es auch was zu essen. Und da haben wir Feinkost Feigert, ist ja unser Caterer, gebeten, das so ein bisschen goethisch anzugleichen. Also wie Goethe damals gegessen hat. Ja, also das fängt beim Wein an. Wir haben einen
Alpha.
Bitte?
Einen Alpha, ich weiß
ja,
nicht,
was ein Goethe. Alpha, ja, aber ein Alpha haben wir nicht, wir haben einen 13er. Also vom letzten Jahr ein Blanc de Noir und der kommt aus Rauental. Das ist also nicht einer, den Goethe auch getrunken hätte, aber es ist sein Geschmack. Und ich habe dazu dann auch ein Etikett entworfen, 200 Jahre Goethe in Wiesbaden mit dem Biebricher Schloss und er guckt dann auf dieses Biebricher Schloss. Und wir haben auch Glück gehabt, ich habe eine zeitliche Darstellung von Goethe, also nicht so jung und nicht so ganz alt. Und da werben wir dann auch unten mit unserem Logo und dem Logo der Biebricher Vereine für diesen Wein. Den gibt es nicht nur an dem Abend, den kann man dann hinterher hier auch trinken und verkosten. Und ich habe ihn schon verkostet, der schmeckt wirklich gut. Und wir wollen auch in unserem großen Herzog Friedrich August Saal, so heißt er ja auch, dann hinten eine große Leinwand machen und die Rotunde des Biebricher Schlosses widerspiegeln, sodass man also das nicht nur vom Hören das Gefühl hat, das ist in der Zeit, sondern vielleicht auch so ein bisschen von der Sicht her. Ja.
Sie haben das Drehbuch erwähnt, das Stück, das dann aufgeführt wird von
ja.
Herrn Dr. Faber. Sie kennen das Drehbuch?
Ja.
Worum geht es denn? Vielleicht können Sie uns das schon mal vorab erzählen.
Ja, es geht um ein Gespräch, ein Interview, das praktisch mit Goethe und dem Herzog Friedrich August geführt wird, über die Frage, wie es Goethe hier in Wiesbaden gefällt, warum er hierher gekommen ist, was er eigentlich hier vorhat. Ich hoffe, dass also dann auch das von der ganzen Stimmlage so rüberkommt, dass die Menschen sagen, das ist ja einfach fantastisch.
Und was steht in dem Text? Warum fand Goethe Wiesbaden so interessant?
Goethe hat sich sehr stark erinnert an diese schöne Landschaft hier. Also es gibt ja diesen Spruch, ist alles wunderherrlich und wenn ich vom Biebricher Schloss aus schaue, also alle diese Zitate, die kommen natürlich darin vor. Und er war begeistert von der Atmosphäre, die hier geherrscht hat. Also natürlich Kur- und Badeleben, aber er hat hier viele interessante Leute getroffen und natürlich auch Freunde, nicht vom Zelter angefangen. Und dann gibt es ja diese Geschichte mit der Marianne von Willemer. Und das alles zusammengenommen, ich meine, Sie wissen selbst, wenn man Urlaub macht oder Kur macht, dann formt sich das ja aus einer Vielschichtigkeit. Und so war es bei Goethe halt auch. Deshalb ist er ja auch 1815 wiedergekommen. Und er wollte ja dann nochmal kommen. Aber dann hat seine Kutsche versagt. Und da hat er das als Zeichen genommen, dass er es bei dem zweiten Mal belassen sollte.
Ich habe gelernt, dass dieser Aufenthalt für Goethe bedeutsam gewesen ist, weil er in einer ganz neuen Lebensphase war. Wenn man aber die Biografien sich anguckt über Goethe, dann ist dieser Wiesbaden-Aufenthalt immer nur ganz marginal. Haben Sie dafür eine Erklärung?
Ja, die Menschen, die dann die Biografien schreiben und die sich über Goethes Leben Gedanken machen und auch recherchieren, die meisten wissen nicht, dass der westöstliche Divan zum größten Teil in Wiesbaden entstanden ist. Also zu diesem Ambiente, was ich vorhin versucht habe zu schildern, gehört auch, er kam, ich glaube am 29. Juli war es, 1814, spätabends hier an, ist dann im Hotel in der Langgasse abgestiegen und hat praktisch in der Nacht und am folgenden Tag angefangen, dieses Gedicht zu schreiben. Sag es niemand, nur den Weisen, so fängt das an. Und das endet dann mit dieser herrlichen Strophe. Und solange du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Und die Bedeutung, die dieser westöstliche Divan für ihn und auch für seinen Wiesbadener Aufenthalt gehabt hat, das wird immer zu wenig geschätzt und zu wenig recherchiert. Und ich meine, er hat dann ja noch ein paar Jahre am westöstlichen Divan gearbeitet. Und dann kommt ja die Marianne von Willemer dazu, die ja nun auch solche Verse geschrieben hat. Die hat er mit reingenommen, nur hat er sie nicht gekennzeichnet. Das ist ja jetzt erst in der neueren Zeit herausgekommen, dass sie die Autorin ist. Und das muss man verquicken, denn er hatte ja diese Liebe zur Marianne von Willemer entdeckt und konnte sich mit ihr auch gut verständigen. Und viele seiner westöstlichen Divan-Verse sind eben auch Verse im Hinblick auf Marianne von Willemer. Und deshalb werden wir auch dann im September einen Abend über den westöstlichen Divan noch machen. Und da kommt der ehemalige Museumsdirektor aus Wetzlar und Düsseldorf, der Hartmut Schmidt, und wird über den westöstlichen Divan und seine Bedeutung für Wiesbaden reden. Das ist ein bisher sehr vernachlässigtes Thema.
Wir wünschen ein schönes Fest in der Casino-Gesellschaft im Sinne der Bilanz, die Goethe nach seinem Ehrentag damals gezogen hat. Meinen Geburtstag haben Sie mehr als billig gefeiert. Neben den Bädern und den Begegnungen und den Ausfahrten und den Spaziergängen widmet sich Goethe seiner Arbeit. Er schreibt. Er hatte den persischen Dichter Hafiz entdeckt und dessen Gedichtsammlung, der Divan, ließ ihn nicht mehr los. In Wiesbaden beginnt er die Arbeit an seiner eigenen Gedichtsammlung, die er westöstlichen Divan nennen wird. Zur Inspirationsquelle wird ihm Marianne von Willemer, die er hier kennenlernt und mit der ihn zarte Bande verbinden werden. Ein Jahr später, als er wieder in Wiesbaden kurt, ordnet er alle bisher entstandenen Divan-Gedichte und legt ein Register von 100 Nummern an. In der Folge als Wiesbadener Register in die Goethe-Forschung eingegangen. Das nun folgende Gedicht, Selige Sehnsucht, entstand in Wiesbaden.
Selige Sehnsucht. Sagt es niemand, nur den Weisen, weil die Menge gleich verhöhnet, das Lebendge will ich preisen, das nach Flammentod sich sehnet. In der Liebesnächte Kühlung, die dich zeugte, wo du zeugtest, überfällt dich fremde Fühlung, wenn die stille Kerze leuchtet. Nicht mehr bleibest du umfangen in der Finsternis Beschattung und dich reißet neu Verlangen auf zu höherer Begattung. Keine Ferne macht dich schwierig, kommst geflogen und gebannt und zuletzt des Lichts begierig, bist du, Schmetterling, verbrannt. Und solang du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde.
Nach dem westöstlichen Divan ist ein Orchester genannt worden. Der Dirigent David Barenboim hat es 1999 in Weimar im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt gegründet. Die Idee war, junge israelische und arabische Musiker sollen gemeinsam musizieren, die Vision von einem friedlichen Zusammenleben im Nahen Osten weitertragen. Das West Eastern Divan Orchestra spielt ein Stück aus der 5. Sinfonie von Beethoven. Übrigens gastierten die jungen Musiker schon öfter in Wiesbaden. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und unser Thema ist Goethes Besuch in Wiesbaden vor 200 Jahren. Das könnte ein Anlass sein, sich wieder einmal mit dem großen Klassiker zu beschäftigen, denn, seien wir ehrlich, so mancher hat sich seit seiner Jugend nicht mehr mit Goethe befasst, weil ihm die Lektüre in der Schule so richtig vermiest wurde. Und die Schüler von heute gehen ins Kino und gucken sich mit Begeisterung einen Film an, der Fuck you Goethe heißt. Dieser Titel ist Matthias Schenk vom Schloss Freudenberg ein Graus und er beschloss, dem ein Programm für Jugendliche entgegenzusetzen, das er Love you Goethe nennt.
Jetzt kommt es, dass natürlich Goethes Aufenthalt in Wiesbaden direkt vor dem Schloss Freudenberg war, der, nämlich in Frauenstein im Nürnberger Hof. Und hat dort nicht nur Wein getrunken und gelesen und gezeichnet und geschrieben, sondern er hat dort auch sich nochmal verliebt in eine junge Wiesbadenerin.
Philippine Lade.
Das erzähle ich denn auch oder erzählen wir auch den Schülerinnen und Schülern. Wie hat er sich jetzt vertraut gemacht mit diesem Mädchen? Und da hat er eine ganz tolle Methode. Er sagt: Spielen wir was am Klavier. Spielt sie Klavier. Da macht er so ein Gesicht. Na und jetzt zeig mir mal deine Skizzen. Bringt sie die Skizzen. Macht auch so ein Gesicht. Und dann entsteht bei der Philippine so ein bisschen eine Haltung. Ja, dann hilf mir doch, wie es besser geht. Zeig mir doch, wie es besser geht. Sie spricht es nicht aus. Aber Goethe hat es provoziert und sagt: Philippinchen, wir verabreden uns und dann machen wir Zeichenunterricht in der Natur. Ja, wo und wie? Dann verabreden sie sich am Nürnberger Hof bei Frauenstein, direkt vor unserem Schloss. Und dann kommt der Goethe an und sieht, das Mädchen hat sich für den Ausflug auch schick gemacht, schön gemacht. Und er sagt: Komm, lass uns den Weinberg hinaufsteigen und wir wollen am Weinberg ein Detail zeichnen. Und jetzt kommt eben Dichtung und Wahrheit. Die einen sagen, er war 65, wäre er hinterher gestaxt, er war ja auch leicht behindert, körperlich behindert, und hätte immer gesehen, wie unter den langen Beinkleidern ihre Fesseln hervorblitzen. Und der Wunsch, sie dort zu berühren, wäre so groß, dass es versucht hätte und er wäre gestürzt. Und liegt dann, das sage ich dann auch den Schülerinnen und Schülern, und liegt im Dreck. Und jetzt, beim Aufstehen, nimmt er einen Stein auf und sagt: Ich mache hier mineralogische Untersuchungen. Und jetzt wird dieser Stein sofort eingewickelt in Tücher und wie eine Reliquie behandelt. Der Stein ist heute noch, jetzt im Moment nicht, weil das Museum geschlossen ist, im Landesmuseum Darmstadt zu besichtigen. Er heißt Gotit. Gotit ist ein Quarzitstein. Und wir haben eine ganze Kiste voll solcher Steine gesammelt. Und jeder Besucher kriegt so einen Stein mit, vor allen Dingen die Männer. Dass, wenn sie in peinliche Situationen kommen,
sich immer rausreden können.
Richtig, richtig. Ja.
Wie reagieren denn die Schüler, wenn sie diese Geschichte erzählen?
An guten Tagen sagen sie, ja, der Goethe war jetzt nicht nur der Dichter und Denker, sondern es war ein Mann, der sich mit 65 noch verliebt hat und sich begeistert hat für Sinnliches und nicht nur für geistige Forschungen, Erkundungen.
Goethe hat sich ja immer mal wieder verliebt. Ja. Er hat sich ja auch, und das ist vielleicht noch bedeutender als Philippine Lade, in Marianne Willemer verliebt. Ja. Ist davon auch die Rede?
Ja. Da ist über ein großes Thema die Rede. Goethe hat sich, wenn die Frau gesehen hat, in diese Frau verliebt. Wenn er ihr einen Brief geschrieben hat, sagt er, das ist die Frau meines Lebens. Telefonieren konnten die ja nicht, Simsen konnte nicht, SMS nicht und so. Was aber die Frauen nicht verstanden haben, dass sobald der Moment weg war, war die Frau auch wieder weg. Das heißt, er konnte seine Begeisterung und Verliebtheit für ganz viele Frauen aufbringen. Er hat eine Frau gesehen und sagt, wenn ich dich sehe, du bist die Schönste der Welt. Bei der Frau hat es ausgelöst, endlich habe ich den Mann gefunden. Wann macht er mir einen Heiratsantrag? Und für Goethe war das, das heißt, der Goethe hat und lernt uns, sei gegenwärtig. Und dann geht der Goethe wieder und hinterlässt eine Frau in Verzweiflung. Viele Frauen sind ja auch an Rande des Wahnsinns geraten. Und er hat ja, glaube ich, 2 Dutzend solcher Frauen hinterlassen, die alle darauf gerechnet haben, ja, ich bin es doch, ich bin es doch. Und der Goethe ist überall hin und wenn er was Schönes gesehen hat, sagt er, Mensch, ist das schön. Und das erzählen wir dann auch, um den Goethe ein bisschen rauszuholen von dem Bild, den viele Lehrerinnen haben, viele Frauen, das war ein Schlawiner. Und dann sagen wir, ja, das kann man so sehen, aber guckt es mal von der Seite an.
Wie kann man denn heutzutage überhaupt Goethe an Jugendliche heranführen? Ich will mal gar nicht sagen begeistern, aber überhaupt interessieren. Also ich kann mich erinnern an meine Schulzeit, das war uns fürchterlich. Wir haben zwar in Poesiealben geschrieben, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Wir waren eher weniger interessiert. Ja. Ist es heute anders oder kann das überhaupt anders sein und wie?
Das ist eine sehr gute Frage, ja. Der ganze Schlüssel ist, wenn ich nicht begeistert bin davon und wenn ich nicht besessen bin von diesem Goethe, dann kann ich machen, was ich will. Und muss dann zu meiner letzten Notlösung greifen und sagen, wissen Sie was, das ist Abiturstext, das ist ein Abitur, Deutsch, Leistungskurs, Goethe. Wenn ihr da eine Note wollt, müsst ihr das machen und dann zwinge ich die Schülerinnen und Schüler über diese Druck und das führt ins Nix. Also muss ich begeistert sein und das hat bei mir auch gut und gern 25 Jahre gedauert. Bis ich war begeistert von Goethes Farbenlehre, ich bin begeistert von Goethes Tonlehre, ich bin begeistert von Goethes Pflanzenkunde und jetzt bin ich aber seit 10 Jahren da dran und jetzt lese ich auf dem Faust 1 und 2, sage ich, pff, unglaublich, unglaublich, ein Schatz, ein Reichtum, dass wir das vermitteln können. Und da haben wir sehr, sehr viel mit unserem Team miteinander gerungen. Und wir können aus dem Stand 5, 6 kleine Szenen spielen, wenn sich das ergibt. Man geht an ein Mädchen hin und sagt, schönes Fräulein, darf ich wagen, ihr Arm und Geleit anzutragen? Und dann ruft jemand aus dem Schloss, bin weder Fräulein, weder schön und kann allein nach Hause gehen. Bäms. Und dann arbeiten wir dran, wie toll ist es, dass dieses Gretchen diesem Typen einfach eine klare Ansage gibt.
Und irgendwann sagt sie dann, Heinrich, mir graut vor dir.
Ja, so ist es. Irgendwann endet es, Heinrich, mir graut vor dir. Und wir zeigen dann, wie sich Goethe eingeschlichen hat bei diesem Mädchen. Wie er dann auch gesagt hat, Mephisto, bring mir dieses Weib bei. Und so bringen wir dann so kleine Szenen und so geht das weiter. Und dann ist plötzlich da eine Stimmung und das trägt dann und dann kann man weitergehen.
Das Goethe-Programm wird in Schloss Freudenberg noch im nächsten Jahr fortgesetzt. Und nun die Bilanz. Wie bewertet Goethe im Rückblick seinen Aufenthalt in Wiesbaden?
Erfrischt und jung gefunden wie lange nicht. Wiesbaden hat mir gar zu wohl getan und ich möchte es gern wiederholen. Unter denjenigen Vorteilen, welche mir meine letzte Reise gebracht, steht obenan wohl die Duldsamkeit, die ich anders als jemals für den einzelnen Menschen empfinde.
Ob es nun an Wiesbaden oder doch eher an Marianne von Willemer gelegen hat, dass Goethe so zufrieden auf seine Kur zurückblickt, wer weiß das schon? Darüber mögen sich die Experten streiten. Das war ein Goethe-Special der Blauen Stunde. Danke an Bernd Ripken und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Jutta Schostak. Zum Schluss Liszt. Aus der Faustsinfonie, die 1857 in Weimar uraufgeführt wurde, das Finale, gespielt von den Berliner Philharmonikern.